Willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier bei Macht der Epigenetik. Und ich habe heute mal wieder einen ganz besonderen Gast da, und zwar die liebe Anne. Liebe Anne, schön, dass du da bist.
Ich freue mich, hier zu sein. Danke, Manuel.
Ja, du bist ja auch Epigenetik-Coach, bist Ernährungsberaterin und kommst ursprünglich rein beruflich von einer ganz anderen Ecke, hast dich aber schon immer mit Ernährung auseinandergesetzt. Magst du mir vielleicht mal kurz vorstellen, wer bist du und wie bist du eigentlich zu Epigenetik gekommen?
Also, ich bin die Anne Goldhammer-Michel. Ich bin gelernte Köchin, also ich war sozusagen schon mal in der Welt der Kulinarik zu Hause, habe dann aber anschließend Statistik studiert und war dann auch viele Jahre im Risikomanagement einer Bank beschäftigt und bin dann sozusagen durch eine eigene Erkrankung, also ich hatte damals chronische Migräne, bin ich wieder zurück zur Ernährung gekommen, denn ich konnte durch eine Ernährungsumstellung meine Migräne sehr gut in den Griff kriegen oder also sie ist quasi nicht mehr existent. Und daraufhin war ich total natürlich freudig überrascht, aber auch ein bisschen skeptisch, weil ich habe immer gesagt, das kann bei mir nicht an der Ernährung liegen. Ich bin normalgewichtig, ich vertrage alles, ich ernähre mich gesund. Also ich habe auch mein Biobrot selber gebacken. Und deswegen wollte ich das sozusagen nochmal auf so ein Wissensfundament stellen und habe daraufhin noch in München eine einjährige Ausbildung gemacht zum EMB-Coach, also Ernährung, Mental, Bewegung heißt es, ist so eine Art Ernährungsberaterin und saß dann eigentlich in dieser Ausbildung und habe gedacht, boah, das ist ja krass, wenn man, also bei der Migräne ist es ja nicht so offensichtlich, dass man da mit der Ernährung was machen kann. Klar, wenn ich irgendwie Diabetes habe oder wenn ich übergewichtig bin, dann ist das irgendwie für jeden so ein bisschen, liegt es auf der Hand, aber bei der Migräne eben nicht, weil ja, das in der, laut Schulmedizin eine unheilbare neurologische Erkrankung des Gehirns ist. Und dann saß ich eben in dieser Ausbildung und dann waren wir irgendwie so auf Zellebene unterwegs und dann habe ich mir gedacht, ja, ist ja klar, dass irgendwie die Ernährung oder dieser ganze Stoffwechsel natürlich auch was mit der Migräne zu tun hat, weil wenn die Zelle eben nicht die entsprechenden Nährstoffe bekommt, weil wir sie nicht essen oder weil wir sie nicht verdauen können, dann geht es der Zelle nicht gut und dann geht es uns nicht gut. Und dann habe ich mich sozusagen selbstständig gemacht als Ernährungsberaterin, natürlich mit Schwerpunkt Migräne, weil ich ja eben da wirklich auch weiß, wie schlimm Migräne sein kann. Also es ist echt eine furchtbare Erkrankung und es gibt wirklich so viele, die berufsunfähig zu Hause hängen und irgendwie viele Tage und Wochen ihres Lebens da in abgedunkelten Schlafzimmern verbringen. Und irgendwann bin ich dann, ich weiß nicht mehr wie, aber habe ich ein Buch über die Epigenetik gelesen, das ist schon eine Weile her, und habe gedacht, boah, das ist ja total spannend, dass sozusagen irgendwie, ja, die Ausprägung der Gene oder eben die Aktivität der Gene über das reguliert werden kann, wie wir einfach uns verhalten, wie wir uns um uns kümmern oder auch nicht. Und dann bin ich auch irgendwann über eure Ausbildung gestolpert und ja, und war dann gleich Feuer und Flamme, weil die Epigenetik, die fasst es in so einen schönen Rahmen. Also ich war ja schon vorher irgendwie so Mitochondrien unterwegs und Bewegung ist wichtig und Stress ist wichtig, aber das waren immer für mich so einzelne Felder, die ich nicht so zusammenbekommen habe. Und das Schöne bei der Epigenetik ist nämlich, also dass wir eben dadurch auch wissen, dass quasi jeder Lebensbereich eigentlich einen Einfluss darauf hat. Und das ist einfach faszinierend.
Ja, ja, schön. Ich finde es ja ganz wichtig, auch einfach mal von meiner ärztlichen Seite zu sagen, die letzten Jahre als Arzt durfte ich auch immer wieder miterleben, wie wichtig Ernährung ist tatsächlich bei Migränepatienten. Also häufig haben Migränepatienten Darmprobleme oder haben bestimmte Nahrungsmittelallergien, und alleine eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, aber teilweise auch Allergie, kann dann schon wieder einen Migräneschub auslösen. Was sind da deine Erfahrungen in den letzten Jahren? Also vielleicht fangen wir dabei an. Was waren deine Erfahrungen, die deine Migräneschübe reduziert haben?
Also bei mir war tatsächlich ganz ein großes Thema Kohlenhydrate beziehungsweise Blutzuckerschwankungen. Also ich war so eine, die, ich sage jetzt mal, ich musste immer essen. Also ich musste irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich 5 bis 7 Mal am Tag essen, einfach um in meiner Hochphase der Migräne, um einfach nicht durch irgendwie Hungergefühle oder Unterzuckerungszustände Migräne zu bekommen. Und das war natürlich wahnsinnig, also das ist im Alltag einfach wahnsinnig stressig. Also zum einen natürlich die Angst immer, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine 2-Stunden-Sitzung und ich komme jetzt nicht zum Essen und was mache ich denn da? Ich kann ja nicht zwischendurch irgendwie mein, weiß ich nicht, Knäckebrot oder irgendwas auspacken. Oder ich erinnere mich noch an, meine Kinder waren damals noch relativ klein und wir hatten dann irgendwie zum Sonntag irgendwie nach dem Frühstück, bevor dann alle fertig waren, zum Familienausflug, habe ich dann, also 2 Stunden nach dem Frühstück ungefähr, habe ich dann gesagt, ich muss jetzt was essen. Und dann sagt mein Mann, ja, aber wir haben doch gerade gefrühstückt. Und ich sage, es ist 2 Stunden her. Also, und das ist zum einen sozusagen wirklich logistisch einfach wahnsinnig anstrengend. Also ich musste mir irgendwie 5 bis 7 Mal am Tag überlegen, was esse ich denn jetzt? Und ich wollte ja auch nicht irgendwie, keine Ahnung, die Chips oder irgendwas reinziehen. Und zum anderen natürlich auch immer so diese Angst, wenn ich jetzt Hunger habe, dann ist es halt aus, dann kriege ich Migräne. Also erst schlechte Laune. Alle in meinem Umfeld haben quasi drunter gelitten. Und dann, also das heißt, bei mir war tatsächlich, war so Blutzuckerschwankungen einfach ganz ein großes Thema. Und ich habe dann auch wirklich, also ich habe für mich dann die ketogene Ernährung ergoogelt. Das ist jetzt nicht was ich jedem empfehlen würde, um Gottes Willen. Und ich habe sicher auch viele Fehler gemacht am Anfang. Ich war ja quasi Laie, aber eben, weil ich das Gefühl hatte, außer mir kann mir keiner helfen. Und durch diese ketogene Ernährung, die ja sehr, sehr Kohlenhydrat reduziert ist. Also das ist ja individuell, aber man sagt zwischen 20 und 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Und da aber auch sehr fettreich. Also man versucht, ausreichend gute Fette zu essen. Und dadurch hat sich bei mir tatsächlich dieses, also ich bin wirklich so vom Kohlenhydrat-Junkie von einem Tag auf den anderen, habe ich ganz, ganz stark reduziert. Das empfehle ich heute nicht mehr. Es war in der Phase nicht wirklich gut. Also mir ging es fast schlechter als vorher, weil ich sozusagen die Kohlenhydrate, die mein Körper kannte, die habe ich ihm weggenommen und ich habe ihm Fett eingeworfen und damit konnte er gar nicht umgehen, weil eben dieses, der gesunde Stoffwechsel, dieses Hin- und Her-Switchen zwischen Kohlenhydrat und Fettstoffwechsel, das hat halt bei mir einfach nicht funktioniert. Das funktioniert bei vielen nicht, also nicht nur bei Migränebetroffenen, sondern tatsächlich bei sehr vielen. Und es kommt halt einfach durch unsere übliche Ernährung, die kohlenhydratlastig ist und auch wir auch relativ häufig sozusagen da essen müssen. Und also tatsächlich ist es bei vielen, hat das mit Blutzuckerschwankungen, Kohlenhydrat, so eine Art Kohlenhydratintoleranz. Also es gibt wirklich auch Untersuchungen, dass Migränebetroffene da tatsächlich ein Problem haben, dass also mit schnellen Kohlenhydraten, also mit denen, die sozusagen gleich ins Blut gehen, wie halt Nudeln oder Weißbrot oder was auch immer, und man da an dem Hebel wirklich gut drehen kann.
Mhm. Ja, das sehen wir auch. Kann ich dir auch aus ärztlicher Perspektive, kann ich da einfach nur sagen, ja, das sehen wir genauso auch. Und vielleicht für die Menschen, die mit ketogener Ernährung noch nicht so viel zu tun gehabt haben, magst du vielleicht außer deiner persönlichen Erfahrung noch mal kurz auf ketogene Ernährung eingehen? Du hast schon gesagt, das heißt, man reduziert ein bisschen Kohlenhydrate, Und vermehrt isst man Fette, damit der Körper am Ende Ketonkörper baut. Was ist denn der Vorteil einer ketogenen Ernährung?
Also man reduziert nicht nur ein bisschen Kohlenhydrate, man reduziert richtig doll Kohlenhydrate. Also 20 bis 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag ist wirklich wenig. Also da überlegen, sag ich mal, da muss man schon überlegen, ob man sich jetzt die Karotte oder die Mohrrübe erlauben darf. Und es ist eben so, dass es zum einen habe ich natürlich einen extrem stabilen Blutzuckerspiegel. Also ich habe fast keinerlei Schwankungen, weil ich ja auch sehr wenig Kohlenhydrate zu mir nehme. Man hat untersucht, dass oder die Ketonkörper, die der Körper sozusagen als alternative Energiequelle bildet in der Leber, die wirken antientzündlich. Also es gibt da auch eben mit der ketogenen Ernährung sehr, sehr spannende Untersuchungen, auch im Hinblick auf Epilepsie natürlich. Dafür ist sie ja eigentlich entwickelt worden. Also diese Ernährungsform gibt es schon seit über 100 Jahren und wurde eben damals ursprünglich für Menschen mit Epilepsie entwickelt, weil man festgestellt hat, dass die nach dem Fasten weniger Anfälle hatten. Und man konnte diese Betroffenen aber natürlich nicht ewig fasten lassen, dann wären sie ja irgendwann nicht mehr da gewesen. Und dann hat man sozusagen sich die ketogene Ernährung als fastenimitierende Ernährung so ein bisschen ausgedacht. Und also sie hat einen wahnsinnigen antientzündlichen Effekt. Sie hält den Blutzucker stabil. Und was sie auch macht, sie trainiert eben sozusagen unseren Fettstoffwechsel. Also gerade bei denjenigen, die quasi nur mit ihren Kohlenhydraten unterwegs sind, also nur aus denen Energie ziehen können, die schaffen es damit, dass der Fettstoffwechsel trainiert wird. Und dann ist eben das Gesunde, dass sozusagen wir hin und her switchen können. Das heißt, wenn wir Kohlenhydrate essen, dann verwendet unser Körper Kohlenhydrate als Energielieferant. Und wenn wir Fette essen oder beziehungsweise keine Kohlenhydrate mehr fasten oder eben jetzt einfach mal ein paar Stunden Intervallfasten machen, dann oder sehr kohlenhydratarm essen, dann werden eben die Fette verwendet und daraus dann Ketonkörper gebastelt.
Und ich glaube, vielen ist einfach nicht bewusst, dass wenn sie viele Kohlenhydrate essen, dass ihr Körper ja danach schreit. Sie sind sozusagen gewissermaßen süchtig nach Kohlenhydraten. Und dann erstmal auch, wenn man Kohlenhydrate plötzlich weglässt, der Körper in irgendeiner Art und Weise natürlich auch in einen Entzug kommt. Und vielleicht noch ein wichtiger oder auch von meiner Seite ein wichtiger Hinweis. Wir können ja auch in der Früh bestimmte Fettsäuren zu uns nehmen, Öle zu uns nehmen, die zum Beispiel auch die Ketonkörperproduktion in der Früh erhöhen, wie sowas wie MCT-Öl in den Kaffee oder in den Tee. Hast du auch mit MCT-Öl oder allgemein gesättigten Fettsäuren in der Früh Erfahrung gemacht, woraus der Körper Ketonkörper bilden kann?
Ja, ich hab tatsächlich auch diesen Bulletproof Coffee probiert natürlich, weil das ist ja eben dieses unser so ein bisschen so ein Energiekick, also eben für die, die Intervallfasten machen oder die wenig Kohlenhydrate zu sich nehmen wollen, die können eben in einem Kaffee oder in einem Tee, wer jetzt keinen Kaffee trinkt, eben entweder ein Kokosöl oder ein MCT-Öl geben oder auch ein Stück Butter. Das wird dann mit so einem Stabmixer püriert. Es schmeckt nicht so furchtbar, wie es klingt. Also da kann man sich so ein bisschen helfen und bei MCT-Öl, finde ich, muss man immer so ein bisschen aufpassen, das vertragen manche nicht. Also manche bekommen einfach das ein bisschen Durchfall von. Und man muss grundsätzlich auch immer einschleichen. Also ich hatte irgendwie auch so eine Kokosöl. Also ich habe gern auch mit Kokosöl irgendwie dann das Frühstück gemacht oder eben auch den Bulletproof Coffee mit Kokosöl. Und ich hatte dann so eine Kokosölphase, da habe ich, weiß ich nicht, Ölziehen mit Kokosöl mache ich immer noch, aber ich habe mir, glaube ich, ein Deo gebastelt und das Kokosöl in die Haare geschmiert und auf die Haut. Also es war wirklich für vieles gut und hatte dann auch einer Freundin vorgeschwärmt und habe gesagt, oh, das ist so toll, das Kokosöl. Und dann hat sie, glaube ich, auch Kokosöl gegessen und hat dann irgendwie mit 2 Esslöffeln Kokosöl angefangen. Und das ist natürlich zu viel. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man sozusagen ein bisschen einschleicht, weil der Körper ist dann einfach auch leicht überfordert. Also wir müssen ja dann auch die entsprechenden Enzyme bilden. Also gerade wenn ich vielleicht aus einer eher fettarmen Ernährung komme, was ja bei uns nicht unüblich ist, da muss ich wirklich aufpassen, dass ich da so Stück für Stück mich da so ein bisschen rantaste.
Genau. Ja, und du hast es gerade gesagt, also der Körper darf sich daran gewöhnen. Und heutzutage haben ja leider viele Menschen auch einen Enzymmangel. Also die Bauchspeicheldrüse, die produziert manchmal nicht mehr genug Enzyme. Und was man ja dann sieht, wenn man dann Enzympräparate einnimmt, dass man dann plötzlich, dass einem besser geht. Dass man sieht, okay, man verdaut besser, der Stuhlgang ist besser. Auch sowas lernt man zum Beispiel bei uns im Epigenetik-Coach-Ausbildung. Gut, möchtest du vielleicht mal nochmal drauf eingehen? Und zwar, du hast ja auch gesagt, das ist gar nicht so einfach im Alltag, das Wissen. Also als Migränepatientin oder Patienten oder Patient das Wissen sozusagen anzuwenden. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte die Kohlenhydrate reduzieren und mehr Fett essen und das Ganze im Alltag integrieren, ist gar nicht so einfach. Wie machst du das oder welche Möglichkeiten gibt es da?
Also es fängt eigentlich schon früher an, und zwar sind eben diese, sag jetzt mal, diese offiziellen Ernährungsempfehlungen für Migränebetroffene. Also es gibt ja wenig, also die Schulmedizin oder so, die, wenn man so googelt Ernährung und Migräne, dann kommen oft so diese sogenannten Trigger-Lebensmittel oder eben histaminhaltige Sachen, die man weglassen sollte, also Schokolade, langgereifter Käse, Rotwein, die zum Teil natürlich schon Migräne auslösen können, vor allem der Rotwein bzw. Alkohol, aber bei vielen nicht, also nicht wirklich nachhaltig helfen. Und dann kommt eigentlich immer die Empfehlung, also auch die Schulmedizin sagt mittlerweile, bei der Migräne handelt es sich um ein Energiedefizit im Gehirn. Und führende Vertreter der Migräneforschung sagen dann aber auch, deshalb sollten sich Menschen mit Migräne mit komplexen Kohlenhydraten ernähren, weil das Gehirn braucht Kohlenhydrate und sie sollten häufig essen. Und das ist halt echt ein Problem, weil ich mich, also zum einen kommt, wenn jetzt jemand sagt, komplexe Kohlenhydrate, kommt oft irgendwie an, okay, Kohlenhydrate, also nicht komplex. Was heißt komplex? Das ist schon mal sehr schwierig. Und wenn ich eben ein sozusagen mit Kohlenhydraten nicht so gut umgehen kann, das heißt, wenn ich zum Teil viel mehr Insulin ausschütte, als eigentlich notwendig ist und ich da wieder in so einem Insulin oder in einem Blutzuckertief bin dadurch, dann, so wie du sagst, dann züchte ich mir quasi so einen Appetit auf Kohlenhydrate an. Das heißt, ich bin ständig irgendwie, ich bekomme Hunger, ich bin wieder auf Suche nach schneller Energie, und schnelle Energie sind halt einfach quasi schnelle Kohlenhydrate, also Kohlenhydrate, die schnell ins Blut gehen. Und eben nicht der gedünstete Brokkoli. Also da sind viele schon ganz verunsichert. Also ich habe wirklich Kundinnen, also es sind ja meistens Frauen, in der Beratung, die haben sich aufgrund dieser Empfehlungen, haben sie sich angewöhnt zu frühstücken. Sie mochten eigentlich Frühstück nie oder also hätten gut ohne Frühstück auskommen können und haben dann aufgrund dieser Empfehlungen, Ernährungsempfehlungen wirklich angefangen zu frühstücken. Und es ging ihnen eben eigentlich nicht besser, sondern eher schlechter. Also da fängt es eigentlich schon an, das ist so ein bisschen kurzfristig oder das ist zu kurz gedacht. So dieses, ja, ich brauche immer Energie, aber das erreiche ich doch besser, wenn ich sozusagen diesen flexiblen Stoffwechsel trainiere. Also das heißt, wenn Kohlenhydrate kommen, nehme ich die Kohlenhydrate, wenn keine kommen, wenn ich eben nicht esse, dann wird quasi dieser Fettstoffwechsel angeworfen und wir alle haben so viel Fettspeicher oder die allermeisten von uns so viel Fettspeicher an uns, dass wir eben keinerlei Energiedefizit mehr haben. Und da fängt es eigentlich schon an. Also, aber wenn man eben sagt, okay, das könnte bei mir ein Thema sein, ich merke das vielleicht mit so Unterzuckerungen oder auch, dass ich sehr häufig essen muss, um keine Migräne zu entwickeln, dann empfehle ich immer wirklich langsam anzufangen, dass ich mir sozusagen eine Mahlzeit raussuche und sage, okay, ich versuche jetzt einfach mal diese Mahlzeit ein bisschen kohlenhydratärmer zu gestalten, darf aber nicht vergessen, auf der anderen Seite wieder das Fett sozusagen ein bisschen zu erhöhen, weil sonst sind wir da völlig unglücklich. Und genau, dass man dann sozusagen auch versucht, so Zwischenmahlzeiten, die natürlich am Anfang für die meisten noch notwendig ist, dass ich da eben nicht mir nur eine trockene Semmel oder irgendwas nehme oder ein Knäckebrot, sondern dass es auch, dann esse ich halt einfach Nüsse und vielleicht noch ein Stück Käse dazu. Also, dass ich wirklich Sachen esse, die einfach blutzuckerstabil sind.
Wie machen denn das die Menschen am Anfang? Also sie dürfen sich praktisch Wissen aneignen dafür. Und auf der anderen Seite brauchen sie wahrscheinlich auch Unterstützung, zum Beispiel jetzt durch dich, oder auch Unterstützung, okay, was kann ich kochen, wie kann ich einkaufen gehen und so weiter. Wie siehst du das? Wie schnell ist da so eine Entwicklung bei den Menschen? Wie viel Begleitung brauchen sie eigentlich?
Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Also es gibt vor allem junge Menschen, da funktioniert es relativ schnell. Die merken, also die, ich sage jetzt mal, die stellen jetzt wirklich um und dann merken die eine extreme Verbesserung ihrer Migräne. Also sie ist viel, viel weniger häufig, sie ist nicht mehr so schlimm. In der Regel ist es aber so, dass man schon ein bisschen Zeit mitbringen muss. Also die Migräne hat sich ja auch nicht von heute auf morgen entwickelt, sondern die ist halt oft schon Jahre oder Jahrzehnte da. Und ich habe immer so als Zeithorizont schon mindestens 3-4 Monate. Also man sollte eher in Monaten als in Wochen denken. Und auf dem Weg dahin merken aber die meisten tatsächlich schon so eine Verbesserung. Also dass die Migräne vielleicht nicht mehr so schlimm ist, dass vielleicht die Tabletten, die sie eben noch nehmen, die Akuttherapie, dass die besser wirkt, dass sie mehr Energie haben. Und dann ist das in der Regel wirklich so ein Weg, der auch bergauf geht.
Mhm. Ja. Und jetzt mal ein bisschen eine provokante Frage von meiner Seite. Wir sehen auf der einen Seite das, was klassisch die Patienten bei ihrem Hausarzt mitbekommen, bei einem klassischen Hausarzt. Und da gibt es aber die andere Perspektive und zu sagen, okay, das Ganze liegt teilweise an deinem Lebensstil, an deiner Ernährung, an deinem Darm, der vielleicht nicht ganz gesund ist und so weiter. Und die Menschen sind ja total am Verzweifeln. Also sie laufen ja von A nach B und sagen, es kann ja nicht sein, dass ich die ganze, oder dass mein Leben lang Schmerzmittel einwerfen muss und keiner hilft mir so wirklich. Hast du hier vielleicht so mal eine Geschichte von einem Klienten oder einer Klientin, die so sehr, sehr klassisch ist, und magst du die uns mal berichten?
Ja, also da hatte ich sogar erst kürzlich eine Kundin, und die hat eben die Ernährung umgestellt. Also die hatte mich, ist ja auch egal, wo sie mich her gehört hatte. Also sie ist dann auch draufgekommen, es könnte bei ihr tatsächlich an der Ernährung oder eben auch am Blutzucker liegen, weil sie hat selber schon so wie so Unterzuckerungsgefühle gehabt, also wirklich so eine Schwäche. Sie musste sofort essen, sie konnte keine langen Essenspausen einhalten, also so wirklich Hinweise darauf, dass das bei ihr tatsächlich ein Thema sein kann. Sie hat dann die Ernährung so langsam umgestellt. Also ich habe meistens so drei Termine in einem Abstand von jeweils einem Monat. Und im zweiten Termin hat sie mir dann erzählt, sie hatte jetzt mit ihrer Neurologin darüber geredet, hat gesagt, sie macht es jetzt und sie fühlt schon, dass es besser wird. Und dann sagt die Ärztin zu ihr, naja, ich habe da auch ein paar Kunden, das ist so eine Erstverbesserung, aber das bringt überhaupt nichts. Und die Kundin war dann einfach wirklich richtig frustriert. Sie hat das dann auch der Ärztin im Nachhinein nochmal zurückgespiegelt und hat gesagt, das hat mich jetzt schon so ein bisschen wieder einfach, ja, deprimiert. Und dann hat die Ärztin gesagt, naja, ich wollte Ihnen einfach die Wahrheit sagen. Und dann habe ich dann bei mir gedacht, so, das ist doch total schade, weil, ich meine, erstens, was ist die Wahrheit? Keiner hat die Wahrheit gepachtet. Und ich kann doch einfach die Kundin oder die Patientin ja in dem Fall ermutigen und sagen, ja, meine Erfahrung, man kann es ja sogar sagen, meine Erfahrung ist die und die. Aber probieren Sie es ja einfach. Das ist, Sie können ja nichts falsch machen. Im schlimmsten Fall funktioniert es nicht. Aber ich empfehle ja wirklich keine abartige Ernährung, sondern die ernähren sich wirklich sehr gut mit ganz vielen Nährstoffen. Also da ist Gemüse mit dabei, da ist Ballaststoff mit dabei, da sind gesunde Fette mit dabei. Das heißt, ich kann da nichts, ich habe keine Nebenwirkungen. Und das finde ich so schade, dass das bei uns nicht so sozusagen so ein bisschen honoriert wird, dass die Ärztin nicht froh ist, dass die Kunden sich selber auf den Weg macht, weil die meisten Neurologen können ihren PatientInnen nicht wirklich helfen. Also der klassische Neurologenbesuch besteht darin, dass die Neurologen einem erklären, wie man seine Tabletten günstig einnimmt, damit man nicht so viele Schmerzen hat. Das finde ich einfach wirklich schade und auch tatsächlich für die Betroffenen sehr, sehr deprimierend.
Ja, es wird ihnen dadurch auch die Möglichkeit genommen, teilweise, wenn man dann wirklich auf den Arzt oder auf die Ärztin hört, wird einem die Möglichkeit genommen, eigenverantwortlich für seine eigene oder für die eigene Gesundheit zu sein. Und das finde ich, erlebe ich immer wieder. Und zu erleben, das ist ein Schmarrn und so weiter, das funktioniert nicht. Und dann, wenn man sozusagen, ich sehe das ja auch immer wieder bei meinen Patienten oder bei unseren Patienten im Institut, dass es viele Wege aus bestimmten Erkrankungen rausgibt, zumindest aus den Symptomen, aber auf der anderen Seite man präventiv so viel tun kann für die eigene Gesundheit und dass einfach da draußen dieses Wissen nicht bekannt ist, sondern es werden so allgemeine Gesundheitsfloskeln gesagt, ja, gesund ernähren, was heißt denn gesund ernähren und vielen ist einfach überhaupt nicht dieses Wissen, kriegen sie einfach nicht mit. Ich möchte das so ein bisschen umschwenken, nämlich nochmal auf das Thema Epigenetik. Was hat dir nochmal die Augen geöffnet, als du bei uns die Ausbildung gemacht hast zum Epigenetik-Coach und wo du so viel über die Epigenetik gelernt hast? Was hast du dort gesehen und für dich nochmal erkannt?
Also für mich war es, also bei mir ist es tatsächlich so, bei mir in der Familie gab es jetzt keine Migräne und im Nachhinein bin ich da sehr froh drüber, weil ich glaube, wenn jetzt, ich sage jetzt mal, meine Oma und meine Mutti schon Migräne gehabt hätten, dann hätte ich mich wahrscheinlich eher damit abgefunden und hätte gesagt, ja, kann man nichts machen, das sind die Gene. Und das ist ja auch das, was bei der Migräne sozusagen ganz, ganz häufig ist. Also das ist, sie hat sicher eine genetische Komponente. Aber wie gesagt, da bin ich total froh, dass das eben bei mir nicht so war, weil deshalb habe ich mich wirklich auf die Suche gemacht und habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass ich hier so eine Krankheit habe, die mich so extrem einschränkt. Und bei der Epigenetik finde ich nochmal schön, dass man sozusagen Dinge, wo wir ja eigentlich wissen, dass sie gesund sind, also dass wir uns bewegen, dass wir Gemüse essen, dass wir gut schlafen, dass das sozusagen nochmal, dass das einfach körperliche Auswirkungen hat, dass das eben Auswirkungen auf Zellebene hat. Also bei mir, ich meine, da ist sicher jeder sehr verschieden oder individuell, aber bei mir ist es schon so, dass ich, also gibt es ja dieses nette Experiment, wo quasi auch diese epigenetischen Auswirkungen untersucht worden. Es ist ja mit diesem einbeinigen Fahrradfahren, wo eben diese Studienteilnehmer nur mit einem Bein, ich glaube über 3 Wochen, ich weiß es nicht mehr genau, Fahrrad fahren und das andere Bein nicht. Und dann werden eben die Zellen untersucht und man kann wirklich epigenetische Veränderungen feststellen an diesen Zellen in dem Bein, was geradelt ist, im Vergleich zu dem Bein, was nicht geradelt ist. Und bei mir ist es so, wenn es jetzt irgendwie regnet und kalt ist und ich vielleicht doch nicht mit dem Fahrrad fahren wollen würde, weil das Wetter nicht so besonders ist, dann denke ich mir, oh nee, das ist einfach total gut für meine Zellen. Da werden jetzt epigenetisch irgendwelche tollen Sachen angeknipst und dann fahre ich halt doch mit dem Fahrrad. Also für mich ist es, es ist wirklich sozusagen einfacher, mich gesund zu verhalten, weil ich weiß, es macht einfach auch biochemisch was mit mir.
Das Spannende ist, wir sind ja mittlerweile in der Wissenschaft der Epigenetik ein bisschen weiter. Und jetzt gibt es sozusagen sogar Tests, wo man ganz genau sehen kann, okay, wie, was für ein Sporttyp bin ich, also nicht genetisch, sondern auch epigenetisch und wie kann ich mich hier unterstützend verhalten, was kann ich essen über meine Nahrung, damit hier tolle epigenetische Prozesse praktisch laufen, jetzt im Sport, beim Thema Stress, beim Thema gesundes Altern tatsächlich. Und das ist ganz, ganz spannend. Ich weiß gar nicht, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird, aber es gibt jetzt halt wirklich ganz, ganz tolle Tests bald, wo wir genau das messen können. Und zwar nicht die Genetik, sondern die Epigenetik und wissen können, okay, ganz personalisiert, individualisiert, das und das Nahrungsmittel ist gerade wichtig für mich, weil ich gerade gewisse Entzündungsprozesse im Körper habe und die Gene davon betroffen sind. Und welches Nahrungsmittel tut mir jetzt hier ganz speziell gut, personalisiert gut und was kann ich essen? Und durch diese Tests, das finde ich jetzt halt auch mal vielleicht wahrscheinlich auch wichtig für dich, auch für Migränepatienten, kann man hier nochmal ganz individuell anti-entzündlich auch arbeiten, durch den Lebensstil, durch die Ernährung, durch Sport und durch andere Lebensstilinterventionen. Und da freue ich mich riesig drauf, euch auch die auch den Epigenetik-Coaches diese Tests dann bald vorzustellen.
Ja, das ist schon wahnsinnig spannend und ich glaube, es geht wirklich auch immer mehr in dieses, in diese personalisierten Empfehlungen oder einfach die individuellen, also jeder von uns ist einfach verschieden und schon, wenn jeder von uns einfach mal so diesen Glucose Messer sozusagen mal tragen würde, also diese ständige Glucose-Messung, die macht so, also das ist so interessant zu sehen, wie individuell oder wie verschieden wirklich die einzelnen Menschen auf bestimmte Nahrungsmittel reagieren. Also man kann es ja dann auch so ein bisschen, also bei mir war sozusagen die erste Flop-Mahlzeit, also da, wo mein Blutzuckerspiegel wirklich extrem hochgegangen ist, das waren Haferflocken mit Milch und Apfel, wo jeder sagt, boah, das ist ja voll die gesunde Mahlzeit. Mhm. Für mich sind es einfach zu viele Kohlenhydrate.
Ja, ja. Ja, also ich glaube, wir könnten jetzt noch ganz, ganz viel über Migräne sprechen, über das Thema Epigenetik. Was wir immer durch diese Podcasts schaffen wollen, ist, dass ihr Informationen bekommt, so kleine Gold-Nuggets bekommt, dass ihr diese mitnehmt für euch aus diesem Podcast. Vielleicht für dich nochmal eine Frage oder an dich eine Frage. Wenn du jetzt 3 Tipps hättest, dürfen auch 4 oder 5 sein, für Migränepatienten, welche 3 bis 4 Tipps oder 5 Tipps wären das?
Also erstens, finde dich nicht mit deiner Migräne ab, sondern mach dich auf die Suche und finde was sozusagen dir hilft. Schau einfach, ob es für dich vielleicht bei der Ernährung, an der Ernährung liegt und da eben besonders beim Thema Blutzucker oder eben Kohlenhydrate. Und und wie gesagt, gerade mit dem Wissen der Epigenetik, auch wenn eben da diese genetische Komponente vorliegt, also auch wenn deine Oma und deine Mama schon Migräne hatten, dann mach dich auf den Weg und sag, ja, aber ich kann einfach durch meinen Lebensstil, kann ich das tatsächlich auch beeinflussen.
Ja, schön. Das Interessante oder das Schöne ist ja auch, du befasst dich ja praktisch mit, oder du hast Kundinnen, die du ja begleitest auf diesem Weg, mit ihrer Migräne zurechtzukommen oder auch die Symptome zu reduzieren. Dafür hast du deinen Vorberuf Köchin sozusagen auch mitverwendet, denn du hast auch ein E-Book geschrieben, ein kleines E-Book, migränefrei, schnelle und gesunde Rezepte sozusagen für dich zu Hause, fürs Homeoffice. Magst du da noch mal kurz drauf eingehen? Was bringt einem das, wenn unter diesem Podcast könnt ihr euch das tatsächlich downloaden oder euch holen, wenn man sich dieses Buch holt?
Also das sind 2 Bücher. Das eine ist eben dieses E-Book migränefrei. Da geht es vor allem um die Ernährung bei Migräne. Also ich beschreibe nochmal, warum kann eine Ernährungsumstellung Sinn machen? Was sind das für Mechanismen, die dahinter stehen? Und da noch ganz spannend, ich war auch mal Gastgeberin eines großen Migräne-Online-Kongresses und hatte da, ich glaube, so knapp 30 Experten im Interview, die wirklich so ganz von ganz vielen verschiedenen Richtungen kamen. Also da war ein Professor, ein Schmerzprofessor dabei. Da hat einer was über eine Mitochondrien erzählt, über Ernährung, über Schlaf, also ganz, ganz viel, vielschichtig. Und diese Empfehlungen sind da eben zum Teil auch in diesem E-Book, was nochmal, und auch so sehr, sag ich mal, überraschende Empfehlungen, die man eben so nicht kennt. Also das ist das eine. Und das andere ist, also kann man als E-Book kaufen, aber auch als echtes Buch. Das ist dann nochmal extra schnelle, gesunde Rezepte fürs Homeoffice. Dieses Buch richtet sich nicht primär an Migränebetroffene, sondern einfach für Menschen, die weniger, also die Rezepte sind alle glutenfrei und ohne Haushaltszucker. Und das war, ist sozusagen zu Corona entstanden, weil dann so in meinem bekannten Freundeskreis waren erst alle irgendwie ganz happy, dass sie sich endlich mal zu Hause was Gesundes kochen konnten. Und dann war so, ach nee, ich habe eigentlich gar keine Zeit Mittag und nee, gesund kochen, das dauert zu lang. Und dann habe ich gesagt, nee, Moment, das stimmt nicht. Und habe wirklich dann sozusagen schnelle, wirklich schnelle Rezepte entwickelt, wo einfach viele Nährstoffe drin sind. Also ich liebe bunte Sachen, ich finde, das macht Spaß. Und wie gesagt, ich finde, wichtig ist es, dass man sich sozusagen eigentlich immer was Gutes tut und dann eben auch tolle Sachen in seinen Mahlzeiten so ein bisschen einbaut.
Ja, schön. Wir werden alles unten verlinken, da könnt ihr euch ein bisschen durchklicken sozusagen. Ja, liebe Anne, schön, dass du da warst und auch deine Story uns und deine, ja, deine Story, aber auch wie du arbeitest, uns mitgegeben hast und auch erzählt hast und auch, ja, uns ein bisschen Einblick gegeben hast, wie wichtig eigentlich das Wissen, wie wichtig tatsächlich das Wissen der Epigenetik auch für dich ist. Und wenn ihr da draußen sagt, hey, auch diese Geschichte hat mich total inspiriert und ich möchte auch mehr über Epigenetik wissen, dann könnt ihr auch hier unten den Link finden zu unserer Ausbildung zum Epigenetik-Coach. Liebe Anne, schön, dass du da warst und dir Zeit genommen hast. Bis bald.
Lieber Manu, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Danke dir. Bis dann. Macht's gut und ciao.
Das war es für diese Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Website www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf die Macht der Epigenetik.